Herzlich willkommen im Podcast Kultkicker. Hier ist Olli Dütschke und jetzt haben wir eine Torwartlegende hier zu Gast, der 5 Millionen Spiele für Hannover 96 gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich freue mich sehr, dass ich Zeit nimmt. Jörg Sievers, hallo Jörg, grüße dich.
Schönen guten Morgen.
Man sagt ja immer, oder früher hat man das gesagt, Torhüter und Linksaußen sind immer verrückt. Bist du verrückt?
Nee. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen das Gegenteil davon. Ich bin immer so eine trockene Birne und ein bisschen sachlicher. Also nee, verrückt würde ich eher nicht sagen.
Zu deiner Torwartkarriere kommen wir gleich, aber zwei Sachen, die mich echt interessieren. Warum ist Hannover 96 gerade so sexy?
Ja, die haben sich mal Gedanken gemacht und haben ja, sind ja auch ins Risiko gegangen, das muss man auch sagen, sich einen Trainer zu holen, wo man genau weiß, okay, das ist ein risikoreiches Spiel, was der macht. Dann die ganze Mannschaft für den Trainer umzukrempeln, das ist mutig und ich freue mich, dass es dann aber auch aktuell so gut klappt und auch belohnt wird.
Es ist ja noch ein bisschen früh in der Saison, um Gottes Willen. Wir wollen jetzt nicht dann abheben. Du sagst ja, du bist auch sachlich. Wahrscheinlich alles andere als einer, der abhebt. Aber was glaubst du, was da noch drin ist, wenn du das so verfolgst?
Ja, also du hast völlig recht, natürlich. Wir haben jetzt, glaube ich, für 4 Spiele oder 5, weiß ich gar nicht genau. Es ist viel zu früh, um jetzt zu sagen, ah, super, jetzt geht's ab und wir haben es schon fast geschafft. Und natürlich ist die Saison extrem lang. Der Start war sehr schön, aber es wird immer auch mal, das weiß ja auch jeder in der Saison, mal Tiefen geben. Und dann ist die Frage, wie geht man mit den Tiefen um und wie kommt man dann wieder raus? Grundsätzlich bleibt es, der Start ist gelungen. Es ist also insgesamt, funktioniert das ganze System. Dann hoffen wir mal, dass es auch über die Saison so läuft.
Wie ist denn da so, du hast das ja auch gespürt, so und gerade auch aktuell das Umfeld in Hannover, sind die auch alle sachlich? Man sagt ja auch alle, Hannover ist ja alles so ein bisschen ruhiger. Ist es nicht Hamburg und München und Köln und Berlin, sondern alles ein bisschen ruhiger? Oder flippen die gerade alle aus?
Also Hannover 96 und Sachlichkeit, also im Bezug der Fans, das gibt es nicht. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ist das überall so. Aber natürlich ist hier gerade der Hype sofort extrem groß. Jeder erzählt von 96, Stadion ist ausverkauft bei jedem Spiel. Die Begeisterung für 96 ist grundsätzlich sowieso immer da. Aber es geht auch recht schnell hin und her. Von super Begeisterung bis das funktioniert ja alles gar nicht, der Mist, ist immer alles sehr, sehr schnell zur Hand. Und von daher ist es schon, also Hannover ist schon eine Fußballstadt, das kann man so deutlich sagen. Aber nochmal, erstmal ruhig bleiben.
Und die lechzen ja alle, glaube ich, da wieder nach Bundesliga. Seit 2019 in der zweiten Liga, Vorbild Hamburger SV. Man hat ja mal gesagt, der große HSV. Und der Hannover 96 ist der kleine HSV. Aber das machen die jetzt bestimmt nach und wollen auch aufsteigen, denke ich, ne?
Ja, gut, das wird am Ende auch das Ziel des Vereins ja gewesen sein. Und von daher ist Hannover natürlich eine Stadt, die durchaus in die Bundesliga, aus meiner Sicht natürlich, gehört. Aber gut, erstmal muss man die sportliche Leistung dazu bringen und dann muss man sich auch noch verdienen und dann ist auch alles wieder gut. Aber ja, ich würde sehr gerne Hannover in der Bundesliga sehen, ja.
Das glaube ich auch. Zu Bundesliga aufsteigen oder aufstiegen kommen wir ja nochmal dazu. Das hast du ja, glaube ich, auch erlebt, ne? In deinem eigenen Körper. Was anderes, was mich noch interessiert. Es gibt ja im Fußball nicht so oft Regeländerungen. Jetzt gibt es, was Torwart betrifft, die 8-Sekunden-Regel. Du hast selber in deiner Karriere eine Regeländerung mitbekommen, die berühmte Rückpassregel. Wie schwierig ist das, sich einzustellen als Torwart auf Regeländerungen?
Am Ende geht es dann relativ schnell. Am Anfang ist es schon ein bisschen komisch, weil du einfach in der kurzen Vorbereitung auch diesen Druck da ja nicht hast. Da geht schon mal in dem Gefecht des Spiels etwas unter. Das ist mir damals tatsächlich, das war wann das, 1992 auch passiert. Das war sogar, jetzt muss ich, weil das war Supercup-Spiel, war das genau. Wir waren Pokalsieger und wir hatten Supercup-Spiel gegen deutschen Meister VfB Stuttgart. Und da war das erste Spiel, das offizielle Spiel mit der Rückpassregel. Und tatsächlich kam dann irgendwann mal ein Rückpass zu mir und ich wollte ihn aufnehmen und habe im letzten Moment dann noch realisiert, ach, das darf ich ja gar nicht mehr. Und dann hatte ich den Ball am Fuß und der Vigal Kögel damals kam auf mich zugelaufen und dann wollte ich den Ball rausschießen und habe ihn angeschossen und zack, war der Ball im Tor. Ja, also die Rückpassregel ist grundsätzlich gut, finde ich gut. Und ich habe dann wollte mal zeigen, dass das auch wirklich gut funktioniert und dem Fußball vielleicht hilft. Das hat geklappt. Von daher bin ich damit zufrieden.
Was hältst du von der 8-Sekunden-Regel?
Ja, also die Rückpassregel war schon sehr einschneidend. Bei der 8-Sekunden-Regel bin ich mir da nicht so sicher, weil sie auch mit Sicherheit nicht in jedem Spiel so konsequent gepfiffen wird, weil es ja immer auch so ein bisschen bleibt ja immer Auslegungssache. Rückpassregel ist eindeutig. Und wenn der eine mal den Ball 10 oder 12 Sekunden in der Hand hält, wird es nicht gepfiffen. Und bei dem anderen, wo es 9 sind, wird plötzlich gepfiffen. Also ob das so eine spielentscheidende Regel ist, da wäre ich eher skeptisch.
Und der Schiedsrichter hilft ja da, weil er dann, ich glaube, die letzten 5 Sekunden dann mit einer Hand hochhält und dann erzählt. Das heißt, wenn du als Torwart da ein bisschen den Schiri im Blick hast, solltest du es eigentlich hinkriegen, rechtzeitig den Ball loszuwerden, ne?
Ja, also grundsätzlich ja, es ist die Torhüter wissen jetzt, okay, es darf nicht zu lang dauern. Ich glaube nicht, dass sie da wirklich mitzählen werden oder auch den Schiri gucken, sondern die suchen ja in der Anspielstation. Die spielen ja jetzt nicht sagen, ich lasse den Ball mal liegen, sondern die suchen die Anspielstation. Und ich bin gespannt, wie das am Ende wirklich ausgeht.
Fangen wir mal an mit Geografie. Sag mir mal, wo liegt Römstedt?
Römstedt liegt in der Lüneburger Heide, im Landkreis Uelzen. Die nächste Stadt ist Bad Bevensen.
Ja, wer kennt sie
So
nicht?
jetzt weiß jeder, wo es ist.
Ja, das ist
Es,
schon klar.
also schon Provinz, tiefe Provinz in Niedersachsen, Lüneburger Heide.
Da bist du geboren. Bist du da auch groß geworden als Kind?
Nein, ich bin eine Hausgeburt, ich bin also zu Hause geboren und bin im Babyalter sind wir umgezogen in das nächste Dorf, nach Ettelsdorf. Das ist noch kleiner als Romstedt gewesen, 300 Einwohner und dort bin ich aufgewachsen.
Und in deiner Vita steht der SV Ettelsdorf als erster Verein.
Jo,
Kann man sich
genauso.
so vorstellen, eben, ja, sorry, in der Provinz ist nicht viel los, der Junge geht zum Fußball, da ist ein Verein. Und du warst, wie alt warst du, als du da hingegangen bist? 4, 5, 6?
Damals ging es, glaube ich, in der E-Jugend los, da war ich 7, aber wir haben schon immer Fußball gespielt. Also damals ist ja nun mal schon tatsächlich ein paar Jahre her und viel was anderes gab es ja nicht. Man hat sich dann nach der Schule zum Bolzen getroffen und danach ging es eben auch zum Sportverein auf dem Fußballplatz. Also das war damals völlige Normalität.
Warst du da schon direkt einer, der unbedingt Torwart sein wollte, oder warst du einer, der vorne gerne die Tore gemacht hat, als kleiner Bub?
Also ich konnte beides einigermaßen gut. Ich hatte dann das Glück, dass ich einer der der ein der, der Torwart der ersten Herren, der Torwart der ersten Herren, der hat gesehen, dass ich nicht ganz so schlecht bin im Tor und hat sich gedacht, Mensch, den schnappe ich mir mal. Und ich hatte also schon tatsächlich in recht frühem Alter ein wirklich ordentliches Torwarttraining, das muss man schon sagen. Und von daher war es dann klar, okay, wenn das so läuft, gehe ich jetzt auch ins Tor. Und habe dann meistens im Tor gespielt, auf dem Dorf ab und zu auch mal draußen, weil ich das eben auch konnte. Aber generell war klar, okay, ich bin der Torwart.
Was war denn der erste Held deiner Kindheit? Welches Poster hast du über deinem Bettchen hängen gehabt?
Also Poster hatte ich nicht, aber mein großer Favorit war Sepp Maier. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin tatsächlich auch FC Bayern-Fan.
Auch heute noch, ne?
Auch heute noch, ja. Aber auch das sind halt, ja, am Ende ist das in der Kindheit entstanden. Wir hatten halt einen bei uns im Orden, Ettelsdorf, den ich nicht so unbedingt gerne mochte. Und der war halt Gladbach-Fan. Das war damals ja die beiden großen Vereine, Gladbach und Bayern München. Und von daher hatte ich keine Wahl. Ich musste also Bayern-Fan werden. Und das bin ich heute noch, ja.
Ist auch interessant, ne? Der Kumpel ist irgendwie ein Fan von einem Club, dann nehme ich lieber den Club, der da irgendwie der Kontrahent ist. Finde ich
Ja.
auch interessant. Lüneburger SK kennt man ja, das hat man ja schon mal gehört, gegenüber SV Edelsdorf. Wie bist du da zum Lüneburger SK gekommen?
Also Lüneburg ist ja im Grunde, also ich habe ja im Landkreis Uelzen zwar gewohnt, also Stadt Uelzen, aber genau an der Grenze zu Lüneburg. Der Lüneburger SK ist eben damals ja schon der, ich sag mal, größte Verein in der Gegend gewesen. Und ich habe ja auch noch einen älteren Bruder,
Der Ralf.
der Ralf, der ja mir sowieso alles vorgemacht hat und auch noch deutlich erfolgreicher insgesamt ist als ich.
Na.
Und der war dann schon beim Lüneburger SK und die wussten, ah, da ist noch einer und dann hat sich das automatisch quasi ergeben.
Dann nehmen wir den Sievers noch dazu. Ja, genau. Wann hat jemand gemerkt, oder auch du, dass da mehr drin steckt als ein bisschen Kicken neben der Schule, sondern dass du Talent hast, dass da eventuell eine Karriere sich entwickeln kann?
Also, dass ich nicht der Allerschlechteste bin, das habe ich natürlich schon gemerkt. Man geht aber trotzdem, also gut, ich habe ja gesagt, ich bin sachlich, von daher bin ich auch nie davon ausgegangen, ah, super, ich kann ein bisschen Fußball spielen, ich werde jetzt Profi und alles andere stelle ich hinten an. Aber jetzt bin ich wieder bei meinem Bruder Ralf, der hat mir ja alles vorgemacht, der ist 4 Jahre älter und der ist dann ja, also hat Lüneburg gespielt, dann ist er U19, also Nationalspieler, Junior-Nationalspieler, ist U19 Weltmeister geworden, ist dann nach Frankfurt gegangen. Und von daher hat da ja auch der über 10 Jahre in Frankfurt gespielt und hat immer gespielt. Also der hat ja wahnsinnig viele Bundesligaspiele. Ist auch Pokalsieger geworden, 88. Hat sogar eine Olympiamedaille 1988, Bronzemedaille mit der deutschen Mannschaft geholt. Und von daher war klar, okay, das funktioniert doch irgendwo. Und deswegen habe ich einfach, man kann es aber ja nicht planen. Also habe ich einfach immer weitergemacht und dann hat sich eben der nächste Schritt dann danach ergeben, also habe ich irgendwann Niedersachsen-Auswahl gespielt und dann kam der VfL Wolfsburg und hat angefragt und so ging es dann mal weiter.
Genau, das war Oberliga Nord, 88, VfL Wolfsburg. War das die dritte oder vierte Liga?
Das war dritte Liga.
War schon dritte Liga, ne? Und dann kam dann dieser Zeitpunkt, wo auf einmal, das ist ja so eine Schwelle auch für so einen heranwachsenden, jungen Mann zu sagen, okay, ich gehe in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Hattest du einen Plan B? Oder hattest du dann irgendwann, trotz deiner Sachlichkeit, schon das Ziel, nee, ich möchte jetzt wie mein Bruder, ich möchte jetzt Profifußballer werden.
Also Wolfsburg war ja schon, da war ich quasi halb Profi. Also der VfL Wolfsburg zu der damaligen Zeit wollte immer schon höher hinaus. Und das hat aber leider, damals gab es noch die Aufstiegsrunde aus der dritten Liga. Wenn man aufsteigen wollte, musste man in die Aufstiegsrunde. Und die Wolfsburger sind eigentlich quasi immer Meister geworden und haben dann völlig überraschend immer die Aufstiegsrunde verkackt. Das ist natürlich nachvollziehbar, wenn man weiß, dass die ganzen Spieler, die da sind, auch Halbprofis waren zu dem Zeitpunkt. Und alle, die verpflichtet wurden, sind ins VW-Werk gegangen und haben da ihren Job gehabt. Und die sind dann nicht auf der unteren Ebene eingestiegen, sondern schon etwas höher. Und wie sich dann irgendwann mal, wie ich irgendwann mal mitbekommen habe, kurz bevor ich gegangen bin, ist es eben dann so, die hatten alle einen guten Job und wollten auch noch weitermachen, mussten ja noch nach dem Fußball noch mal 30 Jahre weiterarbeiten und hatten Sorge, dass wenn sie aufsteigen und die weiten Fahrten haben, dass sie den Job nicht weitermachen können und Vollprofi sein mussten. Und deshalb haben die überraschend es halt nicht geschafft, aufzusteigen. So läuft das.
Ob das heute noch so läuft, weiß ich nicht. Damals war es.
Ja, heute läuft es anders. Ja.
Ja, heute läuft es ein bisschen anders. Da wird man ja auch ausgeliehen und kriegt trotzdem 16 Millionen, irgendwie sowas. Das ist ein anderes Thema, das gehört hier gar
Ja.
nicht mehr. Ja, und dann gar nicht so weit weg. Wir sind ja immer noch in diesem Umkreis. Da wird ein bisschen größer. Hannover 96. Haben die sich bei dir gemeldet? Haben die sich bei dir gemeldet, weil du einfach so ein guter Torwart warst?
Nee, also tatsächlich war es so, dass ich, also eigentlich ja in Wolfsburg, ich habe gespielt, das war alles gut, und dann war ich am letzten Spieltag der zweiten Liga. Hat Frankfurt gegen Hannover 96 im Niedersachsenstadion gespielt und mein Bruder war da. Und ich bin mit meinem anderen Bruder ins Stadion gegangen und habe mir das Spiel, wir haben uns das Spiel angeguckt. 96 stand auch schon als Absteiger fest. Und der sagte irgendwann im Spiel, ach hier, der Torwart, der Raps, der bekommt keinen neuen Vertrag, stand heute in der Zeitung. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn der keinen neuen Vertrag bekommt, vielleicht brauchen die ja einen Torwart. Und bin dann nach Hause gefahren und habe dann ja tatsächlich damals noch mit Schreibmaschine eine Bewerbung geschrieben und habe die abgeschickt per Post. Und ich glaube, es war ungefähr 3 oder 4 Tage später, da rief mich ein Journalist der Wolfsburger Zeitung an und sagte, was ist los? Er hätte gehört, Hannover 96 hat Interesse an mir, ob ich da irgendwas wüsste. Und dann bin ich halt, wenn da irgendwas ist, vielleicht kommt da ja doch irgendwas. Und bin dann möglichst viel zu Hause gewesen, weil damals hatte man ja nur das Netztelefon. Und tatsächlich dauerte es nicht lange. 2 Tage später rief Hannover 96 an und sagte, ja, wir haben ja die Bewerbung, hört sich so ganz gut an, komm doch mal vorbei. Und dann bin ich tatsächlich aber auch direkt dahin gefahren. Und dann haben wir uns kurz unterhalten und zack, hatte ich einen Vertrag. War kurios.
Den jüngeren Zuhörer muss man es ja erklären. Genau, früher Schreibmaschine, ne? So tippen, genau.
Ja.
Hast du noch auch mit Passbild und so?
Nee, 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 ganz einfach
Also
nur Blatt
einfach nur so
Papier
ein
rein in die
Briefchen.
Schreibmaschine
Herzlich
geschrieben.
willkommen, oder
Ich,
herzlich willkommen.
schönen guten Tag, ich bin der und der, falls ihr ein Torwart braucht, also ich wäre gesprächsbereit.
Genau, dann den Briefumschlag,
Ja,
abgelappt, Post, Briefmarke drauf in Kasten. Und dann
genau.
zu Hause gesessen, bis das Telefon klingelt. Nichts mit Handy und so und nicht
Nee,
so
man
unterwegs.
konnte ja nicht los, man konnte ja nicht unterwegs gucken. Also ich musste ja zu Hause bleiben, weil ich Angst hatte, ich könnte den womöglichen Telefonanruf
Ja.
haben.
Und wer hat dann angerufen?
Werner Bock, also
Der
der
Werner Bock.
Vizepräsident damals von Hannover 96. Also da, jetzt muss man auch sagen, 96 war damals ja schon finanziell nicht so stark. Durch den Abstieg wurde es natürlich nochmal wieder schlimmer. Und als ich den ersten Trainingstag hatte, waren wir, glaube ich, ja auch noch nicht so viele Spieler. Da wurden noch ziemlich viele nachverpflichtet. Aber gut, am Ende war ich da, war schön. Ich habe am Anfang auch gedacht, also wir hatten einen Torwart, Andreas Nagel, der war zweiter Torwart in Leverkusen, den hatten die verpflichtet noch. Und der war im Training unfassbar stark. Also er war richtig stark, gut, an dem komme ich nie vorbei. Und bei mir war es andersrum. Ich war im Training nicht so. Ich habe immer noch so erstmal mit großen Augen überall hingeguckt und war nicht so ganz richtig dabei. Also das war schon ein deutlicher Unterschied. Aber er konnte das eben nicht im Spiel so zeigen, seine Qualität, die er eigentlich hatte. Und von daher bin ich dann, der Trainer mochte mich, Slobodan Cendic, warum auch immer. Ich war quasi der Jüngste, völlig unbekannt. Hat aber ständig eigentlich mit mir gesprochen, hat mir irgendwann auch nach ein paar Tagen mal gesagt, du musst mal, ich war vorher bei der Bundeswehr, da hat man ja mal kurze Haare oder muss kurze Haare haben. Und hatte ich eigentlich auch mal, aber damals war so ein Zwang. Da habe ich dann gesagt, so, jetzt brauche ich mal ein bisschen längere Haare und habe mir die Haare lang wachsen lassen. Dann hat mir der Trainer damals gesagt, Mann, geh mal zum Friseur, das sieht scheiße aus. Und habe ich gedacht, gut, wenn der Trainer sagt, gehst zum Friseur, geh mal zum Friseur, vielleicht hilft das ja. Ob das entscheidend war, glaube ich nicht, aber am Ende habe ich kurz danach gespielt.
Ah, hast du dann aufgrund des Friseurs dann den Kollegen Nagel sozusagen abgelöst?
Wobei das auch noch auf der Kippe stand, weil ich tatsächlich, also wir hatten ein Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Also wiederholt sich irgendwann ja auch nochmal.
Ja.
Aber tatsächlich hatten wir dann ein Pokalspiel in Gladbach und es war klar, okay, ich spiele. Ich gehe ins Tor. Und wir haben am Abschlusstraining haben wir noch ein leichtes Torschusstraining gemacht und mit dem letzten Schuss, der aufs Tor kam, habe ich so einen Fuß gehalten und der ist aber so ganz blöde halt gegen die Spitze des großen Zehs so gekommen und der Schmerz ist reingeschossen und boah, ich bin dann nur, ich habe ja, nichts anmerken lassen, bin in die Kabine und bin nach Hause gefahren. Und als ich am nächsten Morgen dann wieder aus dem Bett wollte, bin ich direkt zusammen, ich konnte überhaupt nicht auftreten, bin quasi wirklich zusammengebrochen, weil ich belastet habe und ging nichts. Da habe ich schon, das gibt's doch nicht, jetzt darfst du endlich mal ran und das geht nicht. Und da habe ich halt überlegt, was mache ich, was mache ich, aber ja, das nützt nichts. Ich kann kaum auftreten vernünftig, wie soll ich ins Tor gehen? Und dann bin ich hingefahren und habe da also vorher die Schuhe angezogen. Und da habe ich immer im Schuh ist es besser, weil offensichtlich so ein bisschen Halt da drin war. Und dann habe ich, wir haben morgens ein leichtes Anschwitzen halt noch, so ein leichtes Training. Und dann bin ich zum Training, habe mir heimlich eine Rolle Tape geholt, habe keinem was gesagt, habe man da so ein bisschen versucht, das ein bisschen fester zu schnüren. Und habe versucht, okay, ich gehe jetzt raus, so ein bisschen laufen hin und her und die Sachen, die wir da machen, mal sehen, wie das aussieht. Und das ging so einigermaßen, dann habe ich gesagt, ist jetzt egal, wenn ich jetzt nicht spiele, dann holen die sowieso einen neuen Torwart. Und was soll's auch so? Entweder geht's gut oder es geht nicht gut. Und tatsächlich hatte ich das Glück, dass nicht so viel los war. Die Gladbacher jetzt nicht ständig vor meinem Tor standen. Wir haben 2-0 verloren. Bei den Toren konnte ich nichts machen. Und ansonsten ist es nicht aufgefallen. Glück gehabt.
Und
Und
der
so
Fuß danach
bin
nach
ich
dem
geblieben.
Spiel,
Bitte?
der Zeh oder der Fuß nach dem Spiel war dann so ein Oschi oder was?
Ja, das war. Das hat ihm zwar nicht gut getan, aber das war in dem Moment zweitrangig.
Du hast ja eben auch gesagt, als du da angekommen bist, Hannover, große Augen. Was war für dich der größte Unterschied, auf einmal, dass du Profi warst? Mit was musstest du dich so arrangieren? Was war für dich die größte Herausforderung?
Also tatsächlich, es war nicht herausfordernd, es war aufregend. Es ist, glaube ich, das bessere Wort, weil du bist jetzt plötzlich, also es ist dein Beruf. Es ist nicht mehr so nebenbei oder so halb und danach ins Büro, sondern es ist einfach dein Beruf. Und da du darfst jeden Tag nur Fußball spielen und musst dich um nichts anderes kümmern. Das war schon toll. Das hat mir gefallen, muss ich zugeben. Alles andere nimmt man gerne so mit, das drumherum. Damals war es ja alles noch viel weniger als heute. Heute ist ja das ganze Theater ist ja ganz was anderes nochmal. Aber damals war es ja ruhig. Und klar, da waren auch mal Journalisten beim Training. Das war aber eine Kamera, habe ich damals noch gar nicht gesehen, außer bei dem Spielen mal irgendwo. Also das war jetzt nicht so eine riesengroße Umstellung von der dritten Liga zur zweiten Liga. Etwas mehr, ohne Frage, aber nichts Dramatisches, wo ich hätte sagen müssen, puh, das ist jetzt aber kurios.
Und Konkurrenzkampf, gab es den da oder war dann ganz klar, Jörg, du bist Nummer eins, was der andere dahinter macht, ist egal, oder hast du den gespürt im Nacken und du musstest tatsächlich immer auch performen?
Also tatsächlich war es so, dass ich, als ich, nachdem ich im Tor war, kurze Zeit später, ich glaube ein, zwei Spiele später, wurde der Trainer schon wieder entlassen, weil nichts ging. Und dann war natürlich, okay, puh, da war ich mir nicht ganz sicher, bleibe ich im Tor oder nicht. Und da sind wir mit der Bahn zu irgendeinem Spiel in den Süden gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Und da kam eben der neue Trainer dann irgendwann zu mir und sagte, komm mal mit, wir müssen uns mal unterhalten. Da habe ich schon, jetzt kommt das. Mist, jetzt bin ich raus. Aber dann sagt er, nee, ist alles gut. Also ich wollte nur sagen, du spielst auf jeden Fall, hast ja gut gemacht, aber ich habe keinen Grund zu wechseln, du spielst weiter. Und dabei ist es dann auch
Ja.
die Jahre geblieben.
Das ist ja schon fast einzigartig. Es gibt nicht viele Spieler, die so lange bei einem Verein waren. Ne? Oben thront natürlich Karl-Heinz Körber mit seinen 602 Bundesligaspielen nur bei Eintracht Frankfurt, klar. Aber du bist dann nicht weit hinter. 14 Jahre als Spieler, wenn ich das richtig zähle. 9 bis 9, ja, stimmt. Ne? In der Mathe war ich nie so gut. Wie war denn damals das Torwarttraining? Aber nicht, kann man ja überhaupt wahrscheinlich nicht vergleichen mit heute. Hattest du einen Torwarttrainer oder warst du inkludiert im Mannschaftstraining oder wie kann man sich das vorstellen?
Also es war tatsächlich früher komplett anders. Wenn ich jetzt heute Stand heute mal mir so einen Trainerstab angucke, der ist ja so groß wie die Mannschaft selber fast. Also so, es gibt ja für alles ein oder mehrere Trainer. Ob es nun Athletik, ob es Reha, ob es Torwart ist, ob es sonst irgendwas ist. Ganz viel. Das gab es früher nicht. Wir hatten auch keinen Torwarttrainer, als ich angefangen habe. Wir hatten auch, jetzt muss ich mal überlegen, Co-Trainer, so einen halben Co-Trainer. Aber der war, also war Leichtathlet. Also der hat vom Fußball gar keine Ahnung. Es gab den Cheftrainer und es gab irgend so einen Betreuer noch und das war es eigentlich. Also das Drumherum war extrem dünn besetzt. Und mein ersten Torwart, das war auch damals noch 92, als Pokalsieger geworden sind, auch ähnlich. Da war Michael Lokowski und mehr nicht. Und das
Aber
ging auch.
hast du keine torwartspezifische Übung oder hat der Trainer dann irgendwann mal alle
Also
gesehen,
das
muss auch
Einzige,
gut
also
machen?
Michael Lokowski damals, der war ja selber mal Torwart. Der hat dann ab und zu mal ein bisschen was gemacht. Aber grundsätzlich gab es kein Torwarttraining. Nein, also kein spezielles Torwart. Du bist halt mit auf den Platz gegangen, hast das gemacht, was die gemacht haben. Und ab und zu kamen die Bälle aufs Tor, wenn es eben Torschuss war oder Spiele war. Sonst hast du es alles mitgemacht.
Muss
Oder die beiden Torhüter, die es gab, haben dann, wenn sie mal nicht gebraucht wurden, die selber sich ein bisschen Bälle aufs Tor geschossen. Das war alles.
Aber wer konnte denn dann damals sagen, Jörg, daran musst du noch arbeiten oder da bist du ja richtig top oder hast du das alles selber so ein bisschen?
Soll ich sagen, das kann ich selber. Also das ist natürlich, also du weißt natürlich, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen und versuchst natürlich die Stärken beizubehalten und guckst, okay, kann ich mich da nochmal irgendwo so ein bisschen verbessern. Das wurde alles in Eigenregie praktisch gemacht, quasi.
Jetzt gab es ja jetzt auch noch nicht so diese Videoanalysen. Hast du dann auch besonders auch mal dann am Fernseher gesessen und dann die Kollegen mal angeguckt, was die so machen? Gar nicht.
Hat mich auch eigentlich ehrlich gesagt nie interessiert. Also auch später nicht, weil also ein Stürmer oder ein Spieler schießt den Ball aufs Tor. So, und ich muss den Ball halten. Das ist ja kein Hexenwerk. Und mir da die Spieler anzugucken, wo die mal einen Ball hinschießen, die schießen ja auch nicht immer den gleichen Ball ins gleiche Eck. Also von daher habe ich mich auch später nicht wirklich dafür interessiert. Ich habe gesagt, okay, ich gehe da rein und versuche die Bälle zu halten.
Im Nachgang, was waren deine Stärken, was waren deine Schwächen?
Ich war sehr gut, ich sag mal, was sagt man, ich war sehr gut auf der Linie, also ich war sehr gut darin, die Bälle abzuwehren. Das muss ich recht, glaube ich.
Reaktion,
Ja,
Reaktion.
generell Reaktion, auch Antizipation zu gucken, was passiert, was kann ich tun im Vorfeld, gehe ich weiter raus, bleibe ich weiter drin, versuche ich den unter Druck zu setzen, diese ganzen Sachen. Stellungsspiel, ja, gehört auch dazu. Das war ganz sicher meine große Stärke. Ich habe, glaube ich, wirklich viele Bälle gehalten. Das Problem kam so ein bisschen später, ja, doch, schon ein Problem. Als es da ging, der Torwart ist nicht mehr nur Torwart, sondern jetzt ist auch Anspielstation, jetzt muss er mitmachen, jetzt brauche ich einen spielerischen Torhüter auch. Ich kann zwar einigermaßen Fußball spielen, aber also die größte Umstellung war dann irgendwann mal, das endete mit der Zeit, als dann Ralf Rangnick unser Trainer wurde und auf Viererkette umgestellt hat. Das hat das mein Spiel komplett verändert, weil bis dahin hatte ich einen Libero, der hat alles abgelaufen. Ich habe gewartet, bis einer aufs Tor geschossen hat und habe den Ball gehalten. So war das Spiel. Und dann musste ich halt plötzlich selber quasi so eine Art Libero spielen. Und Ralf wollte das gerne auch sehr offensiv haben. Und das war für mich schon eine große Herausforderung. Weil wenn du das plötzlich mit, ich war ja damals schon, weiß ich, über 30 war ich ja schon, als Ralf kam. Und das war dann schon ein bisschen, das hat mir nicht so gefallen, muss ich zugeben, aber ich musste es halt irgendwie umsetzen. Und wenn man irgendwas umsetzt, was einem nicht so gefällt, ist es immer so ein bisschen, hakt es manchmal auch ein bisschen, ja.
Wir hatten es ja schon ein, zwei Mal, Stichwort Sachlichkeit, Charakter. Hat dir die Sachlichkeit geholfen, als wenn du so ein Lautsprecher, ein Extrovertierter gewesen wärst?
Ich glaube, das muss jeder ja für sich selber herausfinden, welcher Typ er ist. Und wenn ein eher sachlicher Torwart versucht, plötzlich irgendwelche Dinge rauszubrüllen und jeden anzumachen oder irgendwas zu fordern von den Spielern, das ist dann nicht der Charakter, der dahinter steht. Und dann funktioniert es meistens auch nicht so. Und andersrum ist es eben so, wenn jemand eben derjenige ist, der sagt, ich bin hier für mich verantwortlich, ich muss alle anderen auch noch unterstützen und bin da auch gerne dabei und bin sehr laut und versuche jedem irgendwo noch eine Anweisung hinzubrüllen, dann ist es auch okay, wenn ich dem sage, das darfst du nicht, du lässt das jetzt mal, konzentriere dich mal auf dein Spiel, ja, es ist sein Spiel. Also jeder hat ja irgendwo eine Idee von dem Spiel, wie das ungefähr funktionieren kann. Und von daher war dieses Ruhige eher meins. Und es gibt aber andere Tore, die das ganz anders machen. Ja. Was aber okay ist.
Und wann hattest du denn deinen ersten Torwarttrainer?
Das war unter Ralf Rangnick. Ralf Rangnick hat dann genau nach einer kurzen Zeit gleich einen Torwarttrainer plötzlich dabei gehabt. Also nicht plötzlich, da kam dann plötzlich, also pass auf, das ist jetzt ein extra Trainer.
Wer war
Also
das?
jetzt mal, Ralf Rangnick ist ja sowieso schon damals visionär gewesen. Also alles, was er gemacht hat, der hat auch jeden Tag neue Ideen gehabt und immer wieder was probiert, auch mal wieder zur Seite gepackt, wenn es nicht funktioniert hat. Manchmal hat er auch genervt, weil das teilweise zu viel war. Aber Ralf Rangnick ist natürlich visionär, ein überragender Trainer. Also, dass der bis heute auch in Österreich noch Erfolg hat, das wundert mich. Der ist echt super. Denn hat er eben irgendwann auch mal den ersten Torwarttrainer gesucht.
Wer war das? Kennen wir den?
Ralf Santelli, den kennt man ja nicht.
Ja, den haben wir schon mal gehört, ja, aber genau. Und
Also,
wie
der war bei uns, dann weiß ich noch, war mal in Bielefeld war auch noch mal irgendwann eine Zeit lang, aber hier in Ulm, glaube ich, oder so.
aber auch, wie war das für dich? Bisher war alles immer so, hast du alles für dich so alleine gemacht? Du wusstest ja, was deine Stärken und Schwächen waren, wir hatten es ja eben. Und da kommt einer und sagt, hier bin ich, und jetzt machst du mal das, was ich dir sage. Wie war das für dich?
Also es ist im Grunde so, der Ralf war jünger als ich deutlich. So, und von daher, wir sind sehr gut miteinander ausgekommen. Er hat viele Sachen mal ausprobiert und das war auch soweit okay. Aber am Ende habe ich ja wieder das gemacht, was ich wollte. Und das war, glaube ich, auch okay so, weil es bringt ja nichts. Also wenn ich als gestandener Profi da stehe und da kommt halt jemand, der mich plötzlich komplett, also so ein junger Kerl, der plötzlich komplett was anderes von mir will, das funktioniert nicht. Ich glaube aber, dass wir sehr gut zusammengearbeitet haben, dass es das auch sehr gut funktioniert hat, weil jeder so ungefähr wusste, ich wusste, wie weit ich gehen kann, er wusste, was er mir zumuten kann. Das war also sehr, sehr gut und das hat mir auch wirklich auch Spaß gemacht mit ihm. Er hat auch mal was Neues ab und zu mal probiert. Das habe ich dann auch mitgemacht. Aber tatsächlich war es dann halt meistens so, dass ich sage, oh Mann, ey, ist nicht so meins. Aber wir konnten auch immer super drüber sprechen. Und ich habe ihn dann beerbt sozusagen. Also er war mein erster Dauertrainer und ich war dann sein Nachfolger.
Du hast von ihm gelernt.
Ja, so kann man es auch sagen.
14 Jahre Hannover 96 als Torwart, als Spieler. Wolltest du nicht weg? Konntest du nicht weg? Hat keiner mal angerufen und hat gesagt, Jörg, komm doch zu uns? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, doch.
Jetzt
Also,
geht man ins Eingemachte.
zum einen ist es tatsächlich so, dass ich glaube ich, also ich würde mal behaupten, ich bin sehr, sehr bodenständig. Da, wo ich bin und mich wohlfühle, da bleibe ich auch gerne. Es hat aber auch andererseits tatsächlich jetzt nicht die großen Angebote gegeben. Also wäre damals irgendein Bundesligist mal gekommen und hätte gesagt, willst du nicht bei uns spielen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja gut, das ist das Bundesliga. Dann muss ich da mal hingehen. Als Sportler will man immer weiterkommen. Das gab es aber auch tatsächlich nicht, aber ich war völlig zufrieden bei Hannover 96 und war nicht böse drum, dass ich jetzt nicht noch weitergekommen bin.
Und auch im Nachhinein hast du nicht den Gedanken, oh, damals bei dem Angebot hätte ich das doch vielleicht machen sollen.
Nö. Nö, einfach weil es das Angebot auch nicht so gab.
Ja, okay. Jetzt gehen wir mal, da hast du wahrscheinlich schon 8000 Mal drüber gesprochen, aber jetzt müssen wir in dieses Jahr 1992 reingehen. Und wenn man die letzten Jahre im DFB-Pokal verfolgt hat, Stichwort Saarbrücken und jetzt auch vor allen Dingen Stichwort Arminia Bielefeld, hast du bestimmt oft dran gedacht. Das haben wir ja alles selber erlebt. Was machen die dann Zinnober drum? Das ist doch ein alter Hut. 1992 die Pokalrunde, fünf Erstligisten rausgeworfen und die Geschichte, also mit Bochum, Dortmund, Karlsruhe, Bremen und dann Gladbach. Und die Geschichte fängt ja eigentlich an, dann gegen Bremen, ne? Da standst du ja tatsächlich im Mittelpunkt. Du verwandelst einen
Genau.
Elfer und Marco Bode ist dann gescheitert an Jörg Sievers.
Ja, das war schon eine spezielle Saison. In der Liga lief nicht so viel. Im Pokal haben wir tatsächlich also alles gewonnen, selbst in Dortmund ja gewonnen. Alles auswärts auch. Irgendwann haben wir gegen Karlsruhe, glaube ich, das erste Heimspiel gehabt. Da war Olli Kahn doch im Tor. Und auch das haben wir gewonnen. Ja, und dann ging es eben los. Werder Bremen Halbfinale. Und ja, da war dann da wurde die Legende geboren wahrscheinlich. Es kam zum Elfmeterschießen. Und Elfmeter habe ich immer schon viele gehalten. Das konnte ich überraschend gut, aber auch, also nicht nur dem Spiel, sondern generell. Ich weiß auch nicht warum.
Ich wollte gerade fragen, warum? Du
Ich habe
weißt
einfach immer nur, hab mir das angeguckt. Er läuft an, okay, springe ich nach rechts oder links? Das war immer so meine Frage, die ich mir selber gestellt habe. Und
dieses Antizipieren, was du eben
hatte immer
gesagt
auch
hast.
eine klare Antwort und bin dann, habe das gemacht. Und wenn man in der richtigen Ecke schon mal ist, dann hält man auch schon mal.
Dieses Antizipieren, was du eben gesagt hast, was du gut kanntest, reagieren und antizipieren, das hast du dann im Elferschießen bei 11 Metern eben gut gemacht.
Und
Und
dann kam das
selber auch
Elfmeterschießen. Also dann kam das
verwandelt.
Elfmeterschießen gegen Werder, lief halt, okay. Und jeder Ball war im Tor auf beiden Seiten. Und dann kam plötzlich, wenn ich mir das heutzutage vorstelle, weiß ich nicht, da war eh noch, damals standen ja doch die Zuschauer, die Fernsehteams, die Journalisten standen ja alle quasi noch hinterm Tor. Also ganz verrückt. Und dann kam eben nach dem die vierten Elfmeter, was das war, kam plötzlich Michail Lakowski quer über den Platz auf mich zugesprintet, mitten, also in dem Elfmeterschießen. Und ich dachte, wer denn denn? Ich weiß, dass ich einhalten muss im Elfmeterschießen. Was soll das denn jetzt? Und dann stand er halt vor mir und er war ein bisschen kleiner als ich und guckte hoch und sagte, willst du schießen? Ja. Was sagt man denn in solchem so Moment? Oh, warte mal, ich überlege noch mal
Ja,
kurz.
ich morgen mal an,
Oder,
ja.
oh nee, du lass mal lieber. Oder war ja selber völlig überrascht von der Frage und habe dann gesagt, ja gut, mach ich. So. Und dann habe ich mir den Ball genommen, habe den Ball hingelegt und dann habe ich nach oben geguckt und habe mich total erschrocken, weil damals hat ja Jürgen Wollmann, nicht Oliver Heck, im Tor von Bremen gespielt. Aber das Tor ist wirklich echt klein, wenn man da hinguckt, wenn der Ball da liegt. Und dann bin ich so zurückgegangen und dann wurde mir bewusst, oh, hier sind jetzt über 50.000 Zuschauer im Stadion. Und bin noch weiter zurückgegangen und oh, da sind ja ein paar Millionen vorm Fernseher, die sich das angucken. Oh. Also das war schon, da habe ich schon Druck verspürt, das muss ich schon sagen. Aber gut, nützt nichts mehr. Wenn man sich die Bilder ansieht, da sieht man, dass ich ganz schön weiten Anlauf nehme, Die Bilder sind in meinem Kopf erstmal durchgelaufen. Ja gut, und dann habe ich halt gesagt, okay, was mache ich? Dann schieße ich den Ball halt jetzt einfach mal in die Mitte. Das hat funktioniert, der Ball war im Tor und dann habe ich mich wieder ins Tor gestellt, sehr erleichtert, und kam Marco Bode und ich wusste den halt nicht. Weil das ist in solchen Momenten ist es Normalität. Ist ja, es gibt ja so Drehbücher wahrscheinlich und von daher war klar, den kann ich ja nur halten, habe ich auch gemacht. Und dann, ja, war der große Held plötzlich da.
Das magst du ja gerne, weil du ja sachlich bist.
Ja.
Zu stehen, das war ja bestimmt genau das, darauf hast du ja dein ganzes Leben gewartet, ne?
Ja, genau. Ja, gut. Es ist am Ende, es ist ein riesengroßer sportlicher Erfolg, den man dann zum Glück selber mit beeinflussen konnte. Und von daher nimmt man das auch an. Also es ist ja nicht so, dass man wie ein Gockel durch die Stadt läuft, aber man weiß schon, oh, das war jetzt ziemlich gut und das war ziemlich wichtig, vor allen Dingen auch für den Verein, den es ja finanziell zu dem Zeitpunkt gar nicht gut ging und sowas halt. Das fließt ja alles mit ein. Und dass man dann plötzlich überall auf der Straße erkannt wird, also da bricht also nach dem Pokalsieg dann auch, weil es da kommt sehr viel natürlich auch zu, nachdem ich wieder Elfmeter gehalten habe und sowas halt. Und plötzlich überall vor den Fernsehkameras nur stand oder in Studios war. Da bist du noch mal froh, wenn jetzt so und jetzt, oh, es ist Urlaub, ein Glück. Jetzt reicht's aber auch. Und da bin ich in Urlaub gefahren mit meiner Frau und meinen Kindern damals, nach Sylt war es. Steige aus dem Auto aus auf dem Parkplatz in Sylt, wo gerade ein Bus mit Touristen auch anhielt. Und das Erste, was kam, boah, Sievers, 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 es ist Sievers. Und dann wäre ich am liebsten direkt wieder ins Auto und zurückgefahren, weil ich eigentlich nur meine Ruhe wollte. Aber das gehört dann dazu.
Natürlich, aber auch gerne dann irgendwann.
Ja, ach, natürlich. Insgesamt ist es ja auch okay. Man muss sich da so ein bisschen auf diese wahnsinnige, dass man eben nicht mehr durch die Stadt geht, ohne dass man erkannt wird, sondern dass eben jeder sieht, ach, der ist das, ah, okay. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber am Ende ist es ja sehr positiv.
Warum ist es auch heute noch so exotisch, dass Torhüter Elfer schießen? Ich könnte mir noch vorstellen, man macht ja was mit dem jemanden gegenüber. Wenn auf einmal der Torwart hingeht und den Ball hinlegt, dann ist auch vielleicht der andere Torwart erstmal, was ist denn hier los? Und es das heißt ja nicht, dass der Torwart, der schießt, dass er viel besser kann als ein anderer, weil man würde ja denken, der weiß ja ganz genau, wie ein Torwart reagiert. Deswegen hat es ja einfach. So ist es ja nicht. Aber warum schießt er so wenig Torhüter? Weil es wäre doch auch eine Überraschung und viel passiert ja auch im Kopf.
Ja, also jetzt muss man dazu sagen, ein Torwart ist jetzt natürlich nicht derjenige, der ständig Bälle aufs Tor schießt und auch nicht ständig auch im Training irgendwie Elfmeter schießt oder irgendwie sowas. Es ist natürlich schon eine ziemliche Umstellung. Und du hast natürlich als Torwart, wenn du im Tor stehst, hast du gar keinen Druck, weil es ist ja völlig klar, der Ball ist in der Regel im Tor. Und nur wenn du einen Elfmeter hältst, wow, super, dann bist du gefeiert. Aber niemand sagt was, wenn der Ball im Tor liegt. Und das ist, wenn du schießt, natürlich komplett anders. Du weißt eben, oh Scheiße, jetzt habe ich hier komplett den Druck und sollte ihn schon reinschießen, sonst ist es ein bisschen blöd. Und ich glaube, dass es da schon, also dass ein Torwart das könnte, natürlich, der kann auch einen Ball aufs Tor schießen. Aber es gibt ja, sobald er den verschießt, gibt es immer Diskussionen. Warum schießt denn der? Wir haben da noch 10 andere Feldspieler auf dem Platz, die es vielleicht besser können. Also von daher ist es jetzt, sehe ich die Notwendigkeit auch nicht, dass ein Torwart jetzt quer über den Platz rennen muss, um Elfmeter zu schießen. Es gab ja mal Hans-Jörg Butt, der das ja wahnsinnig gut konnte, der ja, weiß ich, glaube, also jedenfalls unglaublich viele Elfmeter ins Tor gelegt hat. Okay, gut. Aber generell, glaube ich, muss ein Torwart nicht schießen.
Muss er nicht.
Ich stelle auch keinen Feldspieler ans Tor, wenn es einen Elfmeter gibt und sage, halt mal den Ball, mach ich auch nicht.
Ja, genau, wir wollen mal den Gegner ein bisschen verunsichern.
Ja.
Dürfte man das eigentlich?
Gute Frage, weiß ich gar nicht.
Ich auch nicht.
Weiß ich nicht. Das ist
Jetzt.
echt eine gute Frage. Aber ich denke schon, wenn man dem Schiri sagt, pass mal auf, das Spiel ruht ja.
Oder wäre das ein Handspiel, wenn er
Ich
dem.
geb dem mal die Handschuhe. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das geht bestimmt, schätze ich, aber kann auch sein, dass es nicht erlaubt ist.
Siehst du,
Ja,
dann.
doch, kann sein, dass es nicht erlaubt ist. Ja, weiß ich gar nicht.
Ich auch
Gut.
nicht.
Der Torwart hält jetzt den Ball. Also der Feldspieler-Torwart hält jetzt den Ball. Das Spiel geht nicht ins Aus, sondern wird ja dann fortgesetzt, wenn er nicht festhält. Das
Stimmt.
heißt, dann müsste ja der eigentliche Torwart als Feldspieler weiter agieren. Ja, ich glaube, das geht doch nicht.
Oder wenn der Feldspieler das dann mit den Händen abwehrt, wie es ja meistens dann ist, ist es dann
Ja.
kein Spiel, gibt es dann den nächsten Elfer.
Ja, nee, ich glaube, der Schiri
Muss immer
würde.
nach, das finde ich voll interessant.
Ja, es gibt Fragen, da habe ich mich noch nie mit beschäftigt.
Ist auch nicht, aber das kam mir gerade. Tut mir leid, Entschuldigung.
Ja.
Gehen wir doch lieber mal ins Finale.
Ja,
Ja, ihr hattet ja 4 Siege gegen Erstligisten, dann kommt Gladbach, aber wie fährt man dann nach Berlin? Olympiastadion ausverkauft, immer noch Underdog, aber trotzdem ist es ja ein anderes Spiel, auch wenn man weiß, dass man vorher die Erstligisten geschlagen hat. Stichwort Kopf, Nervosität. Oder wart ihr alle so cool oder war der Trainer so cool, der diese Coolness an euch transferiert hat?
also du fährst dahin und bist voller Vorfreude und auch schon Wochen vorher. Du freust dich unglaublich, also als Zweitligist, der in der Regel vor 5.000 oder 10.000 Zuschauer spielt, irgendwo, und dann stehst du plötzlich im Pokalfinale, so damit das größte Spiel, was es in Deutschland halt im Jahr so gibt, vor 80.000 Zuschauer. Wir haben kurz vorher, ein paar Wochen vorher, haben wir im Olympiastadion damals gegen Blau-Weiß 90 noch gespielt. Und Blau-Weiß 90, da waren eigentlich, also ich glaube 2000 Zuschauer, die hast du nicht mal gesehen in dem Riesenstadion. Und jetzt fährst du hin und alles ist voll. Also von daher war es so, dass wir nicht, wir haben also gar nicht gedacht, dass wir wirklich gewinnen können. Das war ja so, wir fahren dahin und wir wollen Spaß haben und das genießen halt auch. Das war so der Grundgedanke. Und versuchen mal, ob es geht. Aber ich bin im Pokalfinale dabei. Allein dieser Gedanke und diese Aussicht, die hat einem so gute Gedanken gegeben. Das war schon toll. Also wir sind da wirklich ganz entspannt hingefahren und haben alles genossen. Dass wir am Ende gewinnen. Also geplant haben wir es nicht, gerechnet haben wir damit auch nicht. Aber wir haben es gerne, gerne angenommen.
Also eine gesunde Nervosität, eine Anspannung gehört sicherlich dazu, aber eigentlich ist der Genuss viel größer und dadurch,
Genau.
wenn du das positiv machst, dann hast du auch Chancen, ne?
Genau. Also gut gesagt, genau. Es war ein reiner Genuss insgesamt. Eindeutig.
Elfer schießen dann, ach alle, ja, hier haben wir doch gegen Bremen auch schon geschafft. Ist doch, geht man dann auch mit so einer Selbstsicherheit da rein, sagt, auch da hast du ja nichts zu verlieren.
Ja, das ist also in dem Moment, wo du dann im Elfmeterschießen wieder bist, da merkst du natürlich auf einmal, oh, wir haben jetzt eine Chance, wir können das Spiel gewinnen. Und haben wir doch schon mal gemacht und warum auch nicht? Also, und wir haben einen Torwart, der hält auch mal einen Ball und sowas halt. Also ich glaube schon, dass wir in dem Moment dann gemerkt haben, oh, das könnte ja klappen.
Genau.
Also war schon, also schon toll.
Ihr habt immer noch nichts zu verlieren und die Gladbacher
Genau, man hat
haben
immer noch
noch
nichts
was zu
verlieren, selbst wenn
verlieren.
man dann, aber jetzt hast du plötzlich eine Riesenchance, kannst das Ding womöglich gewinnen. Und von daher war das für mich persönlich also auch natürlich sehr gut, weil ich hatte ja gesagt, mein älterer Bruder, der Ralf, hat 88 den DFB-Pokal gewonnen. Und wenn du jedes Mal Weihnachten aufs Brot geschmiert bekommst, ja, dass er ja Pokalsieger ist, ja, dann hilft das schon mal, wenn man selber sagen kann, was bist du denn? Ne? Hier ist doch der Pokal.
Ich wollte gerade sagen, ich springe jetzt gerade mal, als du zum ersten Mal, damals ja nicht über Handy und ich weiß nicht was und Insta
Ja.
und wie ein Foto, sondern als du zum ersten Mal nach diesem Pokalsieg deinen Bruder gesehen hast, was waren deine ersten Worte? Oder was waren deine ersten Worte?
Ich glaube, ich habe gar nichts gesagt. Ich habe nur gegrinst und ich glaube, er hat es verstanden.
Seitdem ist Ruhe in der Familie Sieber, so ungefähr. Die Herren Flipsen und Fach denken nicht so gerne an dieses Spiel zurück, weil die ihre Elfmeter verschossen haben, beziehungsweise du hast denen im Weg gestanden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn man dann danach die trifft, irgendwo in welchen Pflichtspielen, macht man dann nochmal eine lange Nase? Ist das immer nochmal ein Thema? Oder wie sieht das aus?
Nein, 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 macht man. Also es ist ja auch, ist ja tatsächlich auch völlig, also es wird ja in jedem Elfmeterschießen werden ja Elfmeter verschossen. Also es gibt ja ganz selten mal, dass alle treffen, aber irgendwann muss ja mal einer verschießen. Von daher ist es Normalität. Es ist für die beiden natürlich bitter, wenn es direkt im Pokalfinale passiert, aber am Ende ist es doch Normalität.
Den letzten Elfer bei diesem Finale hat Michael Schönberg getroffen. Der war hier auch schon im Kultkicker-Podcast und er hat mir erzählt, die Rückfahrt war irgendwie ganz cool. Ihr habt eigentlich auf der Autobahn im Stau, habt da den Pokal durch die Gegend getragen. Du kannst das jetzt bestätigen, war es wirklich so?
Das war wirklich so, ja. Wir sind dann am nächsten Tag zurückgefahren. Wussten, wir haben Empfang in Hannover und sowas halt. Und sind in den Bus gestiegen und wir waren nicht die Einzigen, die halt an dem Tag wieder zurückgefahren sind aus Berlin. Und von daher war die Autobahn voll und wir hatten ziemlich viel Stau und sind tatsächlich dann raus, haben den Pokal dabei gehabt, sind auch mit dem Pokal in so ein Wohnmobil vom Gladbach-Fans rein. Die haben sich auch gefreut und so. Also das war schon speziell auf der Autobahn, das muss ich schon sagen.
Also
Und das war auch generell, wir sind ja auch auf diesem, es gab ja nun mal keine Handys und sonst irgendwas. Und dann kam plötzlich über die Verkehrsnachrichten und sowas, kam dann Hannover 96 heute empfangen, am Tramplatz, also vom Rathaus. Und die erste war, hier sind schon 25.000 Menschen, wo seid ihr denn? Und eine halbe Stunde später, hier sind schon 50.000 Menschen, wo seid ihr denn? Man hat dann irgendwann hieß es 100.000 Menschen. Also es war schon alles sehr schräg, diese Rückfahrt. Ja.
und da hätte ich mir tatsächlich ein Handy gewünscht, wie ihr da in diesem Wohnmobil an den Klappern
Ja.
mit dem Pokal alles schon. Das ist schon sehr skurril. Cool. Coole Geschichte. Wahrscheinlich Riesenparty, du hast gesagt, 100.000 Menschen. Hannover
Ja.
ist es nicht.
Also
Bayern München,
das war auch
die.
speziell, das muss ich auch sagen, weil also wir hatten ja diese Zahl im Kopf, dann sind wir erst, nachdem wir aus dem Stau raus waren, zur Geschäftsstelle gefahren, die ein bisschen außerhalb ist. Und dann sind wir von da aus Richtung Stadtzentrum gefahren in offenen Cabrios. So. Dann sind wir 3 Kilometer gefahren, ohne überhaupt einen Menschen zu sehen. Und da haben wir gesagt, die haben einen schönen Mist erzählt. Und dann, wenn die Straße endet, dann kommt man eben auf diesen Bereich, wo dann eben auch das Rathaus ist. Und da hast du dann von Weitem schon, damals war da noch eine Brücke auch drüber, da hast du gesehen, oh, da sind doch Menschen. Und als wir dann direkt kamen, da haben wir unseren Augen nicht getraut, weil ich glaube, es war, also die ganze Stadt war da. Es war unglaublich viele Menschen da. Und das war schon so ein Gänsehaut-Moment.
Na krass.
Also noch einer.
Noch einer. Und ein bisschen Alkohol habt ihr auch getrunken damals, so ein, zwei Bierchen,
Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern.
ne? Yes.
Ja, also wenn man, also es gibt ja Momente, da darf man auch mal feiern. Und wenn man so einen Moment hat, da darf man auch mal 2, 3 Tage am Stück feiern. Geht auch. Muss
Ja,
sein.
geht auch,
Und
ja.
man muss sich auch belohnen.
Absolut. Absolut. Und das Tolle war ja, mit diesem Pokalsieg habt ihr euch ja qualifiziert für den Europapokal. Der Pokalsieger,
Ja.
den es damals gab, was ich übrigens schade finde, dass es das nicht mehr gibt, weil ich das einen coolen Wettbewerb fand.
Ja.
Und auch da gab es ja nicht mit irgendwie Streaming und ich weiß nicht was und so. Auslosung geil, international. Wir fahren nach Madrid oder nach Liverpool oder was weiß ich wohin. Ihr habt alle zusammengesessen und wie habt ihr die Auslosung? War das am Fernseher? Weiß ich gar nicht. Wie war das?
Tatsächlich haben wir es am Radio gehört, also es waren nicht
Radio,
alle
genau.
zusammen, aber einige waren halt da, nicht alle. Ja, also tatsächlich war es genau so. Wir haben schon gesagt, oh, super, sehen wir mal ein anderes Land. Mal sehen, wo wir hinkommen. Wäre halt schön, wenn es nicht zu speziell wird. Ja, und als dann der Anruf kam, ist es Werder Bremen. Das ist natürlich, das war eine Katastrophe. Also das war schon sehr ernüchternd. Das muss ich schon sagen. Weil das war, also was ist das für ein blödes Los gewesen? Da waren so viele im Topf und wir erwischen Werder Bremen. Aber gut, mussten wir ihm auch machen. Aber das war schon schade, ja.
Das glaube ich, weil Werder Bremen, muss man ja nochmal erklären, die waren damals Titelverteidiger, ne? Die haben
Ja,
tatsächlich
genau, die waren
vorher.
Titelverteidiger, genau, und deswegen waren
Genau,
die auch
die.
im Topf und
Ja.
deswegen, also, ja gut, wenn man sich das nach Wahrscheinlichkeitsrechnung mal ausrechnet, dann war die Wahrscheinlichkeit nicht so groß bei den ganzen, die im Topf waren, aber ist so gewesen.
Es wäre so eine schöne Hollywood-Geschichte gewesen mit irgendwie so Manchester oder Madrid oder ich weiß
Ja,
nicht was.
genau.
Es wäre so schön gewesen, nochmal dieses Sahnehäubchen und dann kommt,
Ja.
sorry, Werder Bremen. Ja, schade. Wie würdest du deine Sportlerkarriere beim Hannover 96 überschreiben? Wie war das für dich? Legende, ja. Liebe, ist es eine Liebe für dich gewesen, bei diesem Verein als Spieler zu sein?
Also wenn man sehr lange bei einem Verein ist, dann hat man das schon, dann ist es nicht nur irgendwie ein Arbeitgeber oder sonst irgendwie sowas, sondern es ist schon ein bisschen was Besonderes. Liebe, so weit will ich nicht gehen. Aber dann ist das schon was sehr Besonderes, ja. Und am Ende war ich ja nicht nur 14 Jahre, sondern ja 30 Jahre da. Von daher ist auch heute Hannover 96 jetzt nicht nur irgendein Verein für mich, sondern natürlich freue ich mich über jeden Sieg und gucke mir schon genau an, was die da so machen.
Zwei Sachen, wenn man Jörg Sievers nicht so beobachtet hat, aber was ich total spannend finde, es war auch meine Lieblingssendung. Es lief immer montags, ich glaube, oh, 18:30 oder was? Ich weiß gar nicht, ob du die auch geguckt hast, ein Call für alle Fälle. Deswegen haben die alle, der hieß ja Cold Sievers, der, was war das eigentlich? War das ein Polizist? Keine Ahnung, keine Ahnung.
Das Colt war ein Kopfgeldjäger,
Irgendwie sowas. Ich fand übrigens
so ein
die Blonde, Assistentin von ihm, die fand ich immer sehr stark.
Ja,
Heather,
Judy.
ja.
Also.
Heather, wie Heather Locklear? Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt.
Heather Locklear, ja, genau.
Deswegen habe ich es auch immer geguckt.
Ja,
Und
geht
der
noch
hieß Cold
nicht.
Sievers und deswegen dein Spitzname Cold. Wer kam da drauf auf einmal, dass einer zu dir sagte, Cold?
Also die Serie Ein Colt für alle Fälle, das war ja auch ein Straßenfeger, die hat ja jeder geguckt. Wahrscheinlich wegen Heather Locklear, weiß ich nicht, aber die hat wirklich jeder geguckt. Und von daher war dann halt die Verbindung ja sehr schnell da. Also zwischen Colt Sievers und Colt Sievers ist ja nicht viel. Das heißt, zu Beginn war eben wieder mal mein Bruder, der war der Erste, der sofort der Colt dann plötzlich war. Und mit ein bisschen Verzögerung von ein paar Wochen war es bei mir auch, hat auch plötzlich jeder Colt zu mir gesagt.
Cool eigentlich, ne, oder?
Ja, das war ja auch ganz witzig eigentlich und passte ja auch so ganz, ganz gut so von dem Ganzen her. Und ist ja auch, also gibt Schlimmeres als ein anderer Spitznamen.
Und dann gibt es tatsächlich noch, auch das hat nicht jeder Fußballer, den Jörg Sievers Blues, die hannoveranische Band Fury in the Slaughterhouse. Richtig geile Mucke, die die auch machen.
Ja.
Wie kam das zustande? Und könntest du das jetzt interpretieren für uns? Kannst du so einen
Also,
Blues? Kennst du den? Hörst du den eigentlich jeden Morgen, wenn du aufstehst, um
ja,
Blues?
genau. Ja. Also, ich habe es am Anfang gar nicht mitbekommen, dass sie da was gemacht haben. Das ist dann irgendwie später erst zu mir gekommen, ein paar Wochen später. War ja, wer hat über die Furies haben ein Lied über mich gemacht? Das kann ich, warum, wieso? Und ja, am Ende hing das irgendwie mit dem Supercup-Spiel gegen VfB Stuttgart zusammen, wo ich halt die Rückpassregel, die ich eingangs erwähnt habe, wo eben das passiert ist. Und irgendwie haben sie sich gedacht, ah, wir müssen, ja, wird immer so viel gefeiert, wir müssen jetzt auch mal was anderes machen. Also war aber okay. Wer kann schon sagen, die Fury in the Slaughterhouse ist eine weltbekannte Band und die haben ein Lied über mich geschrieben.
Geil.
Eigentlich, dass das nicht alles 100% super positiv ist, aber generell finde ich es gut.
Ja, absolut. Also alle mal wieder runterladen,
Also
finde
ich verstehe mich mit denen auch noch nicht. Alles gut.
ich
War
finde
dir nicht böse.
find das cool, sowas.
Nein.
Er hat schon mal sowas, dass einer ein Lied singt. Ob, wie du sagst, ob das jetzt alles positiv ist oder negativ, mein Gott, aber es ist auch irgendwo eine Ehre. Ne? Ja, weil wir auch nicht mal so viel Zeit haben, trotzdem ein paar Punkte müssen wir noch besprechen. Wie bist du dann Torwarttrainer geworden? War das für dich No-Brainer, als gefragt wurde? Hast du Bock auf sowas?
Also am Ende ist es ja irgendwann, ich war ja damals schon meine 37, fast 38. Irgendwann muss mal die Karriere im Tor enden. Das war dann der Zeitpunkt. Und wenn man so lange beim Verein ist, dann spricht man halt darüber, okay, können wir dich irgendwie hier mit einbinden? Und dann ist die logische Konsequenz, okay, du bist Torwart, kannst ja Torwarttrainer machen. So. Und so ist es gekommen. Also nichts Ungewöhnliches.
Das ist auch ewig, auch mit europäischem Glanz. Da durftest du ja wirklich mal international reisen.
Ja.
2011, 12 und 2012, 13 nach Schottland, nach Polen, nach Schweden, nach Mahatschkala. Wer kennt es nicht? War ja damals so ein Verein,
Anchi
den
Mashatala, ganz genau,
gibt
ja.
es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht.
Polta waren wir auch.
Poltawa, Ukraine, ja,
Viele,
tatsächlich.
ja.
Was ist da noch die schönste Erinnerung dran? Du durftest ja mit als Dorfertrainer.
Also Sevilla, also wir hatten ja ein Spiel. Da ging es um die Qualifikation am Ende.
Auf Charakter,
Also
ne?
tatsächlich auch entweder oder. Und dann waren wir halt in, wo war's? In Valencia war's, ne? Ja, in Valencia und haben wir gespielt. Und das ist ja nun mal, also schwerste Los, was noch im Topf war, das haben wir bekommen. Und das war schon schwierig für uns. Und wir haben es aber geschafft mit Hin- und Rückspiel. Und wir hatten da auch viele Fans dabei, auch im Flieger. Das war also wieder am Ende sehr überraschend, sehr schön und eine riesengroße Party mit ganz vielen Leuten, die wir aus Hannover dabei haben.
Coole Sache. Und
Ja.
dann noch zwei Torhüter, die du trainiert hast, die ich eben kurz noch ansprechen möchte. Das eine möchte nicht so in die Tiefe gehen, aber trotzdem warst du ja dabei, der Suizid von Robert Enke. Wie hast du das mitbekommen und welche Lehren zieht man für sich selbst daraus?
Ich habe mit einem Freund telefoniert. Und der sagte plötzlich nichts mehr. Bist noch da? Und dann sagte er, ich gucke gerade NTV und hier läuft unten das Band und da steht, Robert Enke ist tot. So habe ich es mitbekommen. Unfassbar.
Das
Also,
stimmt.
das war, Robert war für uns ja mal davon abgesehen, dass er ein überragender Torwart war, ein toller Mensch war, war er, wirkte auch immer so sehr gesetzt und stabil, dass es in ihm ganz anders aussah, zumindest teilweise oder zeitweise. Ich habe es nicht mitbekommen, ich muss es deutlich sagen. Ich habe es nicht mitbekommen, als es dann, ich glaube, 2 Tage später, die große Pressekonferenz mit seiner Frau und seinem behandelnden Therapeuten gab, habe ich dahinter gestanden, habe zugehört und habe gedacht, den Menschen kenne ich nicht, von dem wir gerade sprechen. Also ich habe Robert immer ganz anders kennengelernt, aber das ist ja das Tückische an der Krankheit. Man bekommt eben nichts mit. War hart für alle.
Aber da sind wir beim Thema Druck im Fußball. Ist da manchmal auch, hast du es auch so erlebt, viel Schein als Sein, dass man viel mehr was Positives gibt, obwohl es gar nicht positiv ist. Gerade Fußballer, gerade auch Torhüter haben ja
Ja,
möglicherweise mit, du
natürlich.
kannst ja
Also,
93 Minuten alles aus den Winkeln kratzen und in der 94. Minute lässt dann durch die Beine flutschen, bist du ja der Idiot.
natürlich versucht man, auch wenn es einem an einem Tag mal nicht so gut geht, so zu erscheinen, als wäre alles super und wäre man super drauf und ich halte euch sowieso alles. Das ist nicht immer so, aber das ist ja im normalen Leben auch so. Man hat nicht immer nur super, super, super Tage. Manchmal gibt es Tage, wo man sagt, oh, heute muss ich mich mal ein bisschen selber in den Arsch treten, um in Gang zu kommen. Aber natürlich ist der Druck schon bei einem Profisportler da, weil er weiß, wenn ich, keine Ahnung, ich verschieße einen Elfmeter oder der Torwart lässt den Ball durchrutschen, dann weiß er, steht es am nächsten Tag in der Zeitung, wenn er morgens zum Bäcker geht, dann wird er erstmal, was war denn da wieder los? Aber das gehört am Ende schon zum Job. Da kann man sich auch drauf einstellen, man weiß es dann auch. Und der Job hat so viele positive Seiten. Da kann man auch mal die kleinen Negativen durchaus mitnehmen.
Aber glaubst du nicht, dass es, wir haben ja eben über so einen riesen Trainer-Staff gesprochen, ob es ein bisschen voll ist, dass man neben dem Physioraum auch noch den Raum, wo der Psychologe ist, drin ist, wo man ganz normal, wenn man irgendwie Probleme hat, einfach da die Tür aufmacht, reingeht und mit dem spricht? Meinst du nicht, dass das hilft? So ein Mental Coach?
Ja, ich glaube tatsächlich nicht, weil im Profifußball musst du in erster Linie ja Stärke zeigen. Und ich glaube, dass ganz viele, es hat ja dieses Versuch immer mal gegeben und gibt es ja immer mal wieder, mal so einen zu installieren, also psychologische Betreuung. Ich glaube, dass wenn sie wirklich mal jemanden brauchen, sie nicht zu dem gehen, weil die Angst haben, das könnte doch irgendwie dann an den Verein geraten, an den Trainer geraten. Und das wollen die in der Regel nicht. Deswegen glaube ich eher, dass also gerade wenn sie Probleme haben, es geht jetzt nicht um Mensch, wie kann ich sportlich noch besser werden, sondern wenn ich jetzt bei der Geschichte von Robert eben bin, glaube ich, dass sie das nicht machen. Es ist sowieso schon schwer, diesen Weg zu gehen, zu sagen, boah, eigentlich darf ich das gar nicht, aber ich habe Probleme, ich muss jetzt Hilfe suchen. Das ist heutzutage sicherlich um einiges normaler und wird auch mehr gemacht als früher noch vor 20 Jahren oder 10 Jahren, da wurde das. War ja alles, das war eher noch ein Tabuthema. Deswegen glaube ich nicht, dass man das im Verein selber, selbst wenn dann Ansprechpartner gibt, dort platziert, sondern wenn, dann geht man woanders hin.
Kommen wir noch zum guten Thema. Du hast nämlich auch einen Weltmeister trainiert, Ron-Robert Zieler.
Ja.
Wie hast du das erlebt, als er Weltmeister wurde, und wie hast du dich da gefühlt?
Ja, das ist natürlich absolut. Also auch Robert Enke war ja Nationalspieler. Das ist schon gut, wenn man weiß, okay. Ich habe da jemanden, den trainiere ich, darf ich trainieren. Das funktioniert auch und der ist Nationalspieler, toll. Bei Ron Robert ging es ja rasend schnell. Der kam ja zu uns aus der Jugend letztendlich von Manchester United. Am Anfang musste er sich erstmal so ein bisschen umstellen. Das war ein bisschen schwieriger, aber dann nach ein paar Wochen hatte er sich dann eingewöhnt und dann ging es auch rasend schnell. Und dann hat er ja auch in der Rückrunde sofort gespielt. Und ich glaube, der 2 oder 3 Monate später war er plötzlich Nationalspieler. Also das war eine erstaunlich schnelle Geschichte, wie das gelaufen ist. Und dass er dann auch am Ende zur Weltmeisterschaft mitgefahren ist und auch noch Weltmeister wurde. Also da freut sich der Torwarttrainer, weil er dann sagen kann, ich bin der Weltmeister-Torwarttrainer.
Absolut.
Ja.
Der Torwarttrainer hat auch nochmal Daniel Stendel begleitet
Ja.
in Schottland und in Frankreich. Gehört ja auch zu deiner Vita. Sicherlich dann tatsächlich als Spieler nie gewechselt, aber dann doch nochmal was anderes erlebt. Abenteuer.
Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich bin eigentlich sehr bodenständig und von daher war das, als die Anfrage von Daniel kam, nach Schottland zu gehen als Co-Trainer, da brauchte ich schon ein bisschen Bedenkzeit, weil das für mich ein riesen, riesen Schritt ist. Und ich das ja auch ohne Familie machen musste, können die Kinder nicht aus der Schule nehmen oder sonst irgendwas. Aber ich habe am Ende gedacht, ich muss auch mal was machen, raus aus der Komfortzone und einfach mal was anderes testen. Deswegen habe ich das dann auch gemacht, hatte die Rückendeckung meiner Familie. Und dann habe ich das gemacht. Ich war dort auch sehr, sehr glücklich, muss ich sagen. Also das war schon, also Schottland ist toll. Also Schottland ist toll, die Menschen sind toll, das Land ist toll, der Verein war super, super gut. Das war alles, das hat richtig Spaß gemacht. Außer, dass es jeden Tag geschüttet hat wie aus Eimern, weil ich war, bin im Januar hin. Also jeden Tag, aber verrückt. Aber sonst war es wirklich toll, muss ich sagen. Das war echt ein ganz, ganz tolles Erlebnis, was von heute auf morgen dann kaputt gegangen ist. Von einem Tag auf den anderen, ohne Vorwarnung, weil Corona kam.
Okay. Heart of Midlothian als hieß der
Ja.
Club. Bourbon oder Scotch?
Scotch.
Okay. Und dann Champagner, Frankreich als Nancy oder?
Ja, das war dann eine ganz andere Geschichte. Wir sind, AS Nancy ist ja erstmal eine große Adresse in Frankreich, ist ein alter Traditionsverein, wo auch Michel Platini groß geworden ist. Die sind aber mit massiven finanziellen Problemen in den letzten Jahren dann doch sehr abgerockt gewesen. Dann hat es ein Konsortium übernommen. Konsortium heißt immer einsparen, einsparen, einsparen. Wir wussten, dass das ein ganz kompliziertes Ding wird, haben wir gesagt, ja gut, dann. Wir unterschreiben jetzt mal einen Vertrag, dann haben wir halt wieder 2 Jahre Vertrag und gucken mal. Und das war eine reine Katastrophe. Das war das Gegenteil von Schottland.
Okay.
Also privat alles super, aber arbeiten war eine Katastrophe. Wir
Okay.
waren schlicht auch am Ende nicht, wir hatten eine Mannschaft, da hätte ich mitspielen können. Wäre ich nicht schlechter gewesen als die, also im Feld.
Ich wollte gerade
Also
sagen, ein
schlimm.
Tor hätte es ja gut getan, aber als Feldspieler. Ja, und seitdem bist du eigentlich nicht mehr Torwarttrainer. Das ist auch jetzt 5 Jahre her, glaube ich, ne? 2020 war es, oder?
2020, ja, 2020 bin ich nach
Aber Daniel
Schottland
Stendel ist ja
gegangen.
noch Trainer. Hannover 2 war er jetzt auch in der dritten
Dann, genau,
Liga.
Daniel ist dann bei 96 halt wieder irgendwann aufgelaufen. Ist ja auch aufgestiegen in die dritte Liga, jetzt wieder abgestiegen, ist aber immer noch da. Also
Und du?
gute Arbeit. Also von
Wollte
daher.
er dich nicht mehr mitnehmen? Man hat ja immer diese Kombination Trainer, Co-Trainer, die gerne auch.
Ja, er ist denn ja, also zum einen muss man sagen, er ist dann ja wieder bei 96 gelandet in der Akademie da. Und das
Okay.
andere ist, dass man natürlich irgendwann auch mal sagen muss, irgendwann ist mir mit Fußball auch mal vorbei. Und ich war schon während meiner aktiven Fußballkarriere, war ich schon selbstständiger Versicherungsmakler. Also ich habe auch nebenbei schon was anderes gemacht. Und dann war eben die Idee, okay, soll ich jetzt wieder das machen oder gehe ich zurück in das normale Leben und habe mich für das normale Leben entschieden, bin jetzt Immobilienmakler seit 2,5 Jahren und mich zieht nichts in den Fußball zurück.
Gerade fragen, was fehlt dir?
Nichts.
Nichts.
Nee. Also tatsächlich, der Fußball fehlt mir nicht. Nein. Also ich spiele Fußball in meiner Ü50. Wir sind auch Meister in der ersten Kreisklasse geworden und sowas halt. Ich spiele nicht im Tor, sondern im
Verstehst du,
Feld,
wollte gerade sagen, ne?
weil ich ein ganz guter Fußballer bin und auch noch ziemlich fit bin. Also von daher spiele ich Fußball, habe mit Fußball zu tun, aber wir auf einer ganz normalen Ebene, die sehr viel Spaß macht. Aber nochmal in den Profifußball würde ich jetzt nicht machen. Nein.
Weil.
Weil ich eine lange Zeit, ich war eine lange Zeit da, das war auch sehr schön, aber alles hat seine Zeit. Und wenn ich jetzt eben sehe, okay, ich habe keinen Druck, also außer dass ich Häuser oder Wohnungen verkaufen muss, also jeder hat irgendwo, aber es ist ja ein anderer Druck, ständig unterwegs zu sein, auch am Wochenende weg zu sein. Meine Kinder, die sind noch relativ jung. Da gehe ich lieber zum Handball mit denen, weil ich spiele Handball und mache das. Also ich bin sehr zufrieden, so wie es jetzt gerade ist. Und wenn jetzt einer kommt und sagt, also es gab vor 2, 3 Monaten, hätte ich noch mal ins Ausland wechseln können als Torwarttrainer. Da habe ich nicht mal drüber nachgedacht. Da kam der Anruf, da habe ich gesagt, pff, nee, danke. Also vielen Dank, dass er an mich denkt, aber ich bin raus. Alles gut.
Definitiv das Kapitel Fußballprofi oder im Profigeschäft Fußball ist für Jörg Sievers definitiv geschlossen.
Genau.
dann können sich einige jetzt, wenn sie den Podcast hören, Anrufe sparen. Ist ja auch ganz schön. Da wissen sie Bescheid. Ich finde es schade, weil es sehr erquickend ist, mit dir zu sprechen. Und ich glaube, viele könnten auch von deiner Erfahrung profitieren. Aber es ist gut, wie es ist. Finde ich auch gut, dass man
Ja,
das
so ist
braucht.
es, genau.
Es gibt ja auch im Fußballbereich Menschen, die einfach nicht loslassen können. Und man denkt sich, den brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Aber weißt du, was ich meine, ne?
Ja.
Ja, aber gehst du ab und zu noch ins Stadion? Oder bist du mehr also
Ganz
einer,
selten.
der dann
Ganz
Fußball-Ticker
selten,
guckt,
ganz
ja,
selten.
Hannover hat gewonnen und meine
Also
Bayern auch?
ich bin, wann immer 96 spielt, hänge ich am Ticker. Das mache ich, aber ich gucke es selten im Fernsehen auch nur. Und ins Stadion gehe ich auch sehr selten. Oh, ich war über 1000 Mal beruflich im Stadion. Also es ist für mich jetzt nicht mehr so ein tolles Erlebnis. Ab und zu mache ich das mal. Aber wenn ich zweimal in der Saison im Stadion bin, dann ist das schon viel mehr meine ich.
Guckst du sonst noch viel Fußball? Weil wenn ich dich jetzt fragen würde, nenn mir mal deine Top 3 Torhüter weltweit oder Bundesliga, könntest du sagen, oh, ich gucke gar nicht so viel, ich kann das gar nicht beurteilen.
Genau. Ja, tatsächlich gucke ich auch wirklich wenig Fußball. Also wenn jetzt, keine Ahnung, am Mittwoch die Champions League spielt oder was, gucke ich nicht. Da bin ich. Da habe ich keine Besuchungspunkte, das interessiert. Also klar, wenn jetzt Bayern München mal irgendwann ganz wichtiges Spiel hat oder Dortmund ein wichtiges Spiel hat, dann kann es mal sein, dass ich sage, oh, komm, ich gucke mal ein bisschen so rein, aber mehr auch nicht.
Oder wenn Hannover 96 jetzt wieder in die erste Bundesliga aufsteigt.
Ja, das wäre schön, ja. Dann würde ich vielleicht sogar auch mal wieder mehr gucken.
In
Ich
diesem
weiß nicht,
Sinne.
ob das Motivation für die ist, weil ich kenne ja da keinen mehr praktisch.
Stimmt. Wenn dann noch einer dann sagt, wer sind Sie denn eigentlich? Das ist natürlich auch nochmal.
Ja, so. Ja, ich glaube, Sie was wäre.
Vielen Dank für deine Zeit. Es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Grüße an deinen Bruder. Er ist herzlich eingeladen. Er kann auch berichten, wie seine Karriere war. Ist ja auch Pokalsieger geworden. Aber du warst der Held und er, glaube ich, nicht. Deswegen bist du in diesem
Ja, das ist ja
Ranking ein
der,
bisschen an ihm
so.
vorbei, ne?
Ja, so ganz genau. Ne? Ja, guck mal. Warte mal, ich nehme das nochmal auf. Warte mal hier ganz
Und schick sie
kurz.
mal rüber. Genau, du bist an ihm vorbeigezogen. In diesem Sinne, danke für deine Zeit. Bleib gesund. Verkauf ganz viele Wohn-
Ebenso.
und Häuser, damit du auch glücklich bist. Grüße an die Familie und pass auf dich auf. Alles Gute.
Danke, ebenso. Danke. Ciao.